Schalke gewinnt in einem packenden Spiel 1:0 gegen Arminia Bielefeld zu Hause und bleibt Tabellenerster. Über das Spiel, über die Neuzugänge und darüber, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, sprechen wir heute in einer neuen Folge Inside Schalke.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Der FC Schalke wird deutscher Meister und wir holen den Pokal. So und so ähnlich feiern die Schalker seit Wochen in der Nordkurve. Es ist wohl die größte Party Deutschlands nach den Heimspielen, die ja zum Glück oft mit 3 Punkten für die Blauen enden. So war es dann auch gestern Abend gegen Bielefeld mit einer wahnsinnigen Stimmung. Ein geiles Fußballspiel und darüber reden wir heute mit Andi Ernst.
Glück auf, guten Morgen.
Und Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Und mit mir ist Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen und die 1904 starten jetzt.
Ich habe die erste Frage, Sinan.
Bitte.
Du warst in der Nordkurve. Ich habe es gesehen bei Instagram.
Ja.
Wie war es denn? Also ich habe oft die Videos schon gesehen, auch bei Instagram und TikTok, werden wir reingespult und dachte immer, eigentlich muss man mal dahin und die Mixer und schwänzen, um das mal aufzufangen. Aber nimm uns mal mit, wie ist es da mittendrin zu sein in diesem... Ja, in dieser Party.
Ja, es ist Gänsehaut. Also vorweg, ich habe das Spiel zwar nicht...
Er hat wirklich Gänsehaut.
Ich habe wirklich Gänsehaut.
Ja.
Also ich habe das Spiel zwar nicht in der Nordkurve gesehen, aber gleich nach Abpfiff bin ich eben runtergelaufen. Und es ist wirklich, so wie ich gerade angemoderiert habe, es ist eine riesengroße Party, die da vor dem Kuzorra stattfindet. Und also vor Kiosk 303 ist es, glaube ich. Es ist einfach geil. Die Leute haben eine ausgelassene Stimmung. Es wird gesungen, getanzt und das wirklich... Immer und immer wieder, das sind Partys, die würdest du, glaube ich, bei anderen Vereinen erleben, wenn die Mannschaft aufgestiegen ist oder irgendwas gerissen hat. Und da geht es nur um einen Heimsieg. Das spricht ja Bände, ne? Das spricht Bände. Und ja, ich lade euch herzlich ein, nächste Mal die Mixzone zu schwänzen oder vielleicht im Wechsel und mitzufeiern. Und wenn wir an der Stelle sind, vielen Dank an euch alle. Auch gestern habe ich wieder viele Gespräche mit euch dort führen können und dürfen. Danke für das positive Feedback, das es da auch an dieser Stelle dann immer wieder von euch gibt. So, wir feiern weiter, aber vor allen Dingen das Fußballspiel, das Sportliche. Andi, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, beziehungsweise du hast gesagt, das war ein richtig geiles Fußballspiel.
Ja, Miro Muslic begann seine Analyse in der Pressekonferenz mit dem Satz, er hat alles geliebt, oder das war einer seiner ersten Sätze, an diesem Spiel hat er einfach alles geliebt und da kann ich echt einen Haken hintermachen. Was haben wir zwischendurch wirklich für zähe Kosten manchmal gesehen, wo halt die 1:0 Siege sich nach einem 1:0 angefühlt haben? Und gestern war es ein 1:0, ich habe das im Text dann so formuliert, dass jeder, der dieses Spiel gesehen hat, dieses Hin und Her, diese Intensität, diese Sprints und diese Laufstärke und diese Torchancen vor allem, der kann kaum glauben, dass in diesem Spiel wirklich nur ein winziges Tor gefallen ist. Und das dann glücklicherweise für den FC Schalke aus Sicht der königsblauen Fans. Aber also ich fand, es war ein richtig geiler Fußballabend, auch aus sportlicher Sicht, nicht nur aus Stimmungssicht.
Siehst du es auch so? Hast du es auch genossen?
Was kann ich jetzt anderes sagen? Natürlich, es hat Spaß gemacht. Ne? Also von Minute 1... Hat ja angefangen mit 2 guten Chancen für die Bielefelder.
Oh ja.
Und dann auch Schalke immer wieder gefährlich, immer wieder über links, immer wieder Oshish und Njai. Hat einfach Spaß gemacht, im Stadion zu sein. Die Stimmung, du hast es auch angesprochen, auch während der 90 Minuten war die Stimmung außergewöhnlich gut, fand ich. Ja, das war ein Fußballabend, wie sich, glaube ich, jeder Schalker wünscht.
Mhm. Auf Oshish und Njai kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil die beiden das nun wirklich absolut verdienen, dass man nochmal über sie spricht. Aber weil du gerade die ersten Minuten ansprichst, ein weiterer Winterneuzugang, fand ich, hat dann gestern bewiesen, warum Schalke ihn dann geholt hat. Und ich spreche von Kevin Müller, der Schalke ja gerade in der Anfangsphase erstmal ins Spiel hält. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die erste Szene wäre abseits gewesen. Erste Minute. Hält er gegen Grodowski 1-1. Und dann in der 3. Minute nochmal, wo er einfach stehen bleibt, den Ball an die Brust bekommt. Ja, da sieht man, ja, macht's gut. Und ich glaube, ihm was auch zu gönnen. Miron Musisch hatte ihn ja letzte Woche ein bisschen kritisiert, weil er den Abstoß nicht nach seinem Gusto ausgeführt hatte und das Tor dann daraus resultiert war. Wir hatten hier im Talk auch gesprochen. Kritik fanden wir ein bisschen komisch, weil das eine lange Fehlerkette war und der Torwart ja nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, weil er den Abstoß jetzt nicht perfekt ausführt. Jedenfalls hat Musisch dann auch, ich glaube, bei Sky war es gesagt, dass er den Müller so ein bisschen da kitzeln wollte. Hat er geschafft. Die Leistung hat gepasst bei Müller, wirklich souverän. jede Flanke runtergepflückt und auch im Spielverlauf 2-3 Mal noch gut gehalten. Ja, und es ist ihm dann zu gönnen, dass er auch jetzt mal zeigen konnte, dass er zurechtgeholt wurde, dass er ja gut genug ist, um auf Schalke ein guter Rückhalt zu sein.
Aber die Abschläge durfte er nicht machen, ne? Die hat er in Hasan Kubicai geschlagen. War ein ungewöhnliches Bild, aber am Ende ja auch nicht weiter wichtig, wirklich.
Ja, was man auch zu Kevin Müller sagen muss, das ist halt ein super Typ, ne? Also egal mit wem du sprichst im Verein, in der Mannschaft, alle sagen, der ist halt sofort angekommen und der ist total offen und man merkt ihm an, der hat halt 330 Pflichtspiele für Heidenheim gemacht. Der macht also schon seit geraumer Zeit was mit im Profigeschäft. Und da hat Schalke einen echt guten Ersatzmann geholt. Und das ist auch ein wirkliches Upgrade im Vergleich zur Hinrunde, finde ich. Ohne Justin Hickren jetzt so nahe zu treten. Das ist jetzt wirklich von guter Ersatzmann auf wirklich sehr guter Ersatzmann. Und das sieht man jetzt. Also da kann Schalke sich glücklich schätzen, dass Loris Karius Ausfall jetzt nicht solche Auswirkungen hat, wie man es hätte befürchten können.
Weil der Ausfall ja schon immer, was heißt, kurioser wird. Aber ne, es hieß Rückenprobleme. Er hat schon vor dem ersten Spiel, was er verpasst hat, kurzfristig einen Test gemacht und geguckt, ob er einsatzfähig ist. Konnte nicht spielen. Das war Magdeburg, war das erste, wo er ausgefallen ist. Ne? Jetzt drittes Spiel in Folge, wo er fehlt. Und man hat das Gefühl, eigentlich müsste er jeden Tag zurückkommen. So wird zumindest vom Verein uns gegenüber so ein bisschen kommuniziert. Aber noch hat er, glaube ich, keine Trainingseinheit mit der Mannschaft gemacht. Ne? Also,
genau, ich meine, er ist ja
ausgeht, auch, vielleicht noch ein bisschen dauert.
Er humpelt ja auch nicht. Ne? Also der ist ja sowohl gegen Magdeburg als auch gegen Bielefeld jetzt, ist er auf dem Rasen gewesen und ist bei den Feierlichkeiten dabei gewesen, war auch nach dem Magdeburg-Spiel mit in der Kurve und richtig. So. Ne? Da war ihm jetzt nicht anzusehen, da er jetzt Rücken hat. Das heißt, also ich will damit nicht sagen, also er simuliert oder so, sondern das scheint jetzt nicht so ultra, ultra, ultra schlimm zu sein. Aber Miron Mustic sagt auch, sie vertrauen Loris Karius dazu 100%. Ne? Also erst wenn Loris Karius selber von seinem Empfinden aus den Daumen hoch macht, spielt er wieder. Mhm. So, ne? Also der stellt sich mehr oder weniger selber auf.
Ja, wenn wir aber gerade beim Thema Rücken sind. Rücken hatte gestern auch Edin the Machine Dzeko, der natürlich wieder getroffen hat. Eine unfassbare Bilanz jetzt schon. Habt ihr da ein medizinisches Update?
Ich glaube, Andi Werner PK hat nachgefragt, oder?
Ja, also Edin Dzeko hat sich direkt im ersten Zweikampf des Spiels verletzt am Rücken und hat dann so ein bisschen, das war auch zu sehen, während der ersten Halbzeit wurde er kurz behandelt. In der Halbzeitpause, sagte Miron Mustic, wurde er sehr, sehr intensiv behandelt und hat sich dann durchgeschleppt. Und Miron Mustic sagte dann, das ist halt auch Edin Dzeko, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt und irgendwie allen Schmerzen trotzt. Und es war ja auch wichtig, dass er mit seinen 1,93 auch mal bei den defensiven Standards dann in der Mitte steht und so. Und er hat da drücken und Miron Mustic sagte, da muss man jetzt erstmal abwarten. Aber zum Glück für Schalke und für Dzeko kommt jetzt eine relativ lange Woche. Das nächste Spiel gegen Hannover ist ja erst am Sonntag. Das heißt, du hast eine Phase von 9 Tagen dazwischen, die in den Dzeko das Ganze auch auskurieren könnte.
Und ich glaube, mit fast 40 darf man noch mal ein bisschen Rückenzwacken haben. Übernächste Woche wird Dzeko, glaube ich, 40.
Ja.
Dann hoffentlich mit einem selbstgemachten Geschenk in Hannover. Aber
sollte nicht zu lang sein, das Rücken, die Rücken leiden.
Ja.
Da sollte wieder einsatzfähig sein. Und ich glaube, Schalke braucht seine Tore und ich bin sicher, er wird noch einige schießen.
Und ich glaube auch, bei Edin Dzeko gilt dasselbe, was für Loris Karius gilt. Der stellt sich selber auf. Also wenn Edin Dzeko zu Miron sagt, yo, dann spielt er. Und wenn er sagt, nö, setz mich auf die Bank, dann sitzt er halt auf der Bank. So, so ist das auf Schalke.
Was möglicherweise jetzt wie ein Déjà-vu wirkt, ist aber keins. Es ist halt so, dass Ndiaye und Oshish die Spieler sind, auch zwei Spieler sind, die auch wirklich den Unterschied machen, neben Dzeko natürlich. Bombentransfers und auch gestern gegen Bielefeld wieder richtig stark.
Ja, man muss halt nochmal sagen, die Wintertransferphase war Note 1+ von den Verantwortlichen. Frank Baumann, Max Lüftl, Juri Mölder, überragenden Job gemacht, muss man einfach mal loben. Und auch gestern wieder, die Neuzugänge machen den Unterschied. Du sagst, Dzeko trifft, die linke Seite macht Alarm. Frag mich wirklich, wie Moussa Ndiaye nicht gebraucht werden kann vom RSC Anderlecht. Ne? Der bringt dir alles mit, er sieht nicht so aus, ist wirklich ein dünner Typ und wirft sich trotzdem jeden Zweikampf, hat ein super Timing in den Zweikämpfen. Seine Grätschen lassen die Arena explodieren und auch nach vorne ist er stark, er ist technisch gut, er ist ja eigentlich ein kompletter Linksverteidiger. Und ich verstehe nicht, warum ein belgischer Erstligist, der sogar Probleme hat, in dieser Saison keine Verwendung für ihn hat. Also es ist für mich ein Riesenrätsel.
Was wahrscheinlich als besonderes Lob gemeint war, Rüdiger Abramczyk sagte mir gestern beim Spiel, gegen den hätte ich super gerne gespielt, meinte Ndiaye damit. Ich glaube, jedenfalls für ältere Schalker ist damit alles über Moussa Ndiaye gesagt. Und seine Grätsche in der, ich glaube, 22. Minute war es, die ja das ganze Stadion nochmal mitnimmt, zeigt ja auch, dass der Typ nicht nur technisch was am Ball kann, sondern sich auch voll in den Dienst der Mannschaft stellt.
Ja, dass die Leute, die nicht dabei waren, das muss man sich ja so vorstellen, das war ja quasi das zweite Schalker Tor. Ne, in der 15. Minute schießt Edin Dzeko das erste und dann fliegt da Ndiaye auf seiner linken Seite dann dran und knallt ihm Ball da. Also das war ja Wahnsinn. Das ist auch einem englischen Journalisten aufgefallen, der in der Pressekonferenz saß und genau darauf den Miron Mustic angesprochen hat. Ne? Was er denn dazu sagen würde, dass die Fans so eine Grätsche feiern, als wäre da noch ein zusätzliches Tor gefallen. Und das hat dann auch begründet, ja, dass das, was Schalke sehen will. Ne, die Schalker-Fans wollen Einsatz sehen, die wollen Zweikämpfe sehen, das ist auch mal smashed, so hat das auf Englisch ausgedrückt, das ist auch mal smashed in den Duels, ne, in den Zweikämpfen und das verkörpert Moussa Ndiaye und wir können einfach nur sagen, boah, das wird jetzt ein hartes Ding, wenn Vitali Becker irgendwann wieder zurückkommt, da den Stammplatz zurückzukriegen, weil das ist einfach echt ein top Linksverteidiger. Mhm.
Gerade weil die linke Seite so stark ist, fällt dann umso mehr auf, dass die rechte Seite mit Timo Becker dann da schon.
Ey, Moment, wollen wir nicht über Oschisch noch? Oh,
ich komme gleich auf Oschisch zurück. Ah. Ich mache gerade eben den Links-Rechts-Wechsel quasi auf den Flügeln.
Vertikal quasi.
Genau. Dass die rechte Schalker Seite da natürlich sowohl offensiv wie auch defensiv im Vergleich abfällt. Also wenn man eine Schwäche in diesem Spiel gesehen hat, ich glaube auch die Bielefelder, die ja ständig Timo Becker unter Druck gesetzt haben, dann ist es diese Seite.
Ich finde es jetzt tatsächlich heute ein bisschen überzogen. Also ich sehe keinen Anlass, das Timo Becker zu kritisieren, weil natürlich in der ersten Minute oder ersten zwei Minuten ging dann zwar Angriff auf seine Seite durch, aber sonst habe ich dann nicht viele Angriffe der Bielefelder über die linke Angriffsseite gesehen. Also ich fand schon, Timo Becker hat da eigentlich einen guten Job gemacht, hat seine Zweikämpfe gewonnen. Und natürlich ist klar, dass er vielleicht nicht so einen offensiven Output hat wie Moussa Ndiaye, aber fand es trotzdem eine grundsolide Leistung von ihm. Er hat auch ein, zwei super Tacklings, super Grätschen gehabt. Also ich fand jetzt nicht, gibt jetzt keinen Grund, ihn heute zu kritisieren. Mhm. Wobei, vergangenen Wochen, ich verstehe natürlich, was du generell meinst. Ne? Das ist keine Idealbesetzung, auch wenn Timo es noch nicht offiziell zugegeben hat. Aber ich bin ziemlich sicher, er würde lieber innen als rechts spielen.
Ja,
das ist eher so seine Position. Auch wenn man seinen Körper sieht, seinen Schwerpunkt. Er hat in der Innenverteidigung eher Stärken als rechts. Aber auch das macht einen Führungsspieler aus. Er stellt sich im Dienst der Mannschaft. Rechts ist in Kaderlücke. Timo kann diese Position spielen. Haut sich da rein nach Kräften. Und ja, ich finde, es wird von Woche zu Woche einfach besser auf dieser Position bei ihm.
Er muss jetzt halt auch weiterspielen, ne? Weil die beiden ursprünglich für diese Position eingeplanten. Den Porat ist wahrscheinlich die ganze Saison raus. Und derjenige, der von Anfang an eigentlich eingeplant war, in der Hinrunde Stammspieler war, Adrian Gantenbein, hat sich auch wieder verletzt. Ne? Der ist zwar ein bisschen eher wieder zurück als Porat. Vielleicht schon nach der Länderspielpause. Aber dann zu dem Zeitpunkt ist er halt 3, 4, 5 Monate ausgefallen. Und dann weiß man auch genau, dass der halt nicht sofort auf 100% ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass Timo Becker die Saison auf der rechten Seite durchspielen wird. Und dann wird er halt auch von Woche zu Woche stabiler und besser.
Ja. Trotzdem sehe ich lieber Timo Becker rechts als Adrian Gantenbein, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn Gantenbein eine solide Hinrunde gespielt hat, fand ich teilweise den Hype ein bisschen zu groß um ihn, nur weil er in Bielefeld einmal einen Ball von der Linie köpft. Er ist einfach ein Durchschnittsspieler, meiner Meinung nach. Also ich finde, er wird ein bisschen zu gut gemacht, auch bei allem Respekt.
Okay, auf das Thema Verletzte komme ich gleich nochmal zurück. Vorher aber
Spieler des Spiels.
Und da kannst du, wenn du willst, über Adil Aouchis sprechen.
Die Statistik ist ja irre. Das habe ich, glaube ich, so seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. 6 Torschüsse Aouchis, 8 Torschussvorlagen Aouchis. Das heißt, er war in 14 Abschlüssen direkt beteiligt. Und mein Gefühl war, wirklich alles, was er gemacht hat, war gefährlich und hat Bielefeld unter Druck gesetzt. Und jede Ecke, die er geschlagen hat, war gefährlich. Jede Finte, die er gemacht hat, hat Bielefeld unter Druck gesetzt. Und nicht umsonst hat eine Ecke von ihm zum 1-0 geführt. Und er war gefühlt an allen anderen Chancen auch beteiligt. Also Wahnsinn, dass dieser Spieler verfügbar war für eine ganz schmale Mark. Und dass Schalke es gelungen ist, diesen Spieler zu holen. Hut ab, das ist das nächste herausragende Spiel von Aouchis gewesen.
Ja, kann ich nicht viel hinzufügen. Ne? Also für mich auch ganz klar Spieler des Spiels. Schon in den vergangenen Wochen hat er es geschafft, der Schalker Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken. Es ist überraschend, dass er einfach gar keine Anlaufzeit braucht. Ne? Er hat noch nie in Deutschland vorher gespielt. Trotzdem spielt er, als wäre er immer da gewesen. Er ist einfach ein Unterschiedsspieler in dieser Liga. Zu gut für diese Liga, sieht man ja auch. Also in 1-gegen-1-Situationen war er nicht zu halten von den Bielefeldern. Und seine Ecken, ja, das war ein Traum.
Kein Widerspruch. Ich finde auch, Adil Aouchich verdient diese Nominierung und diesen Preis, wenn du so willst, in dieser Woche. Aber auch Kevin Müller wäre nicht falsch gewesen.
Wir haben noch eine Ergänzung für Aouchich, ne? Guckt auf watz.de/s04. Dienstagnachmittag veröffentlichen wir ein großes Interview mit Adil Aouchich. Robin hat mit ihm gesprochen. Sehr schönes Gespräch, sehr schönes wirklich Interview.
Ganz, ganz interessanter Karriereweg. Ne? Mit 17 Jahren war er ja, hat er sein Debüt für PSG bei den Profis gegeben. Mit 17 war er auch Torschützenkönig der U17 EM. Also er war wirklich eins der gehypten Talente Europas. Für alle, also der war nur die Frage, zu welchem Topclub er als nächstes wechselt. Und trotzdem spielt er jetzt mit 22 Jahren bei Schalke 04 in der zweiten Liga, zuvor Leihstationen Portsmouth und Aberdeen. Also irgendwo hat da was nicht funktioniert. Und wenn man die so spielen sieht, fragt man sich, warum eigentlich nicht. Aber ja, im Interview hat er wirklich recht reflektiert und ehrlich darüber gesprochen und ja auch viel darüber geredet, was ihm Leute wie Kylian Mbappé für Tipps gegeben haben damals. Das war sein Mitspieler, genau wie Neymar. Mhm. Jetzt halt Schalke. Also ganz cooler Typ und Leseempfehlung auch von mir.
Ja, unbedingt. Umso wichtiger, dass Schalke ihn auch hoffentlich über den Sommer, also über die Saison hinaus halten kann.
Also Vertrag hat er ja. Und ich glaube, gerade wenn es Richtung Bundesliga geht, da wäre er auf jeden Fall nicht abgeneigt zu bleiben, bin ich ziemlich sicher. Aber man weiß natürlich nie, ne, wenn er wirklich so weiterspielt bis Saisonende und dann noch mehr Scorer sammelt. Ich glaube, 3 Vorlagen hat er jetzt. Wenn er bis Saisonende vielleicht dann bei 5 Toren, 8 Vorlagen stehen sollte, das ist natürlich Wunschdenken aus Schalker Sicht, aber dann wird natürlich auch sich der eine oder andere Club mal melden. Also ich kann nicht vorstellen, dass dann alle sagen, ja, das spiele ich mal weiter bei Schalke, sondern ich als Sportdirektor eines Bundesligisten oder eines Topclubs im Ausland oder anderen Club, Erstligisten im Ausland wäre dann ja schon hellhörig und würde gucken, ob ich den nicht für mein Team verpflichten könnte. Das ist auch leider Realität bei Schalke. Ne? Wenn jemand so überperformt, dann muss man leider ein bisschen Angst haben, dass vielleicht andere Clubs kommen und ein bisschen Geld zahlen. Aber auch das ist ja einfach Teil der Schalker Transferstrategie, dass man Leute holt und irgendwann für teurer verkauft. Und Aouchich kann so ein Kandidat sein, der Schalke einiges an Geld einbringen kann, glaube ich.
Mhm. Also, der Rest des Spiels, den mache ich mal im Schnelldurchgang. Viele Schalker Torchancen, die leider nicht zum 2:0 geführt haben, was dann mal den Druck aus dem Kessel genommen hätte. Auf der anderen Seite, dadurch war es dann eben bis zum Schluss spannend, weil Bielefeld nach hinten raus dann eben auch nochmal sehr gefährlich wurde. Es hat aber gereicht. 3 Punkte sind eingefahren. Ich mache es deshalb im Schnelldurchgang, weil wir jetzt den Blick nach vorne richten. Andi bleibt dabei und sagt, noch 5 Siege und Schalke ist wieder Erstligist.
Ja, ja, ich habe mir die ganzen Statistiken der zweiten Liga angeguckt, seitdem es 18 Mannschaften gibt. Und ja, also die Wahrscheinlichkeit, wenn man das Punkteniveau vergleicht der vergangenen 31 Jahre und ja, dann dürften 65 Punkte schon ausreichen, um unter den ersten beiden zu stehen. Das heißt, dass 5 Siege noch fehlen und Schalke hat noch 5 Heimspiele. Also das wird ja passen eigentlich. Aber das Spannende an dieser Runde ist, dass ab dem 26. Spieltag alle 5, die oben um die ersten 3 Plätze konkurrieren, noch gegen jeweils die anderen 4 spielen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Endspielen. Das erste hat Schalke kommende Woche gegen Hannover. Es wird völlig anders. Also Schalke und Bielefeld, das ist ja ähnliche Spiel, intensiv, laufstark. Miron Muslic hat, glaube ich, gefühlt auf allen TV-Stationen und in der PK hervorgehoben, dass allein in der ersten Halbzeit Schalke und Bielefeld 120 Kilometer addiert gelaufen sind. Und Hannover und Schalke ist halt was ganz anderes. Hannover spielt Ballbesitzfußball und das ist wird halt ein ganz, ganz nettes Aufeinandertreffen auf völlig andere Art.
Mhm. Siehst du genauso, ja.
Ron Schallenberg sagte auch, Hannover mit Ball die beste Mannschaft der Liga für ihn. Ja, das sind jetzt die Duelle gegen die direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen, wo es halt um alles geht. Ne? Wenn man wirklich dann schafft, Hannover ist noch zu Hause, die anderen spielen, glaube ich, mehr auswärts gegen die direkten Konkurrenten. Wenn man es da schafft, das Heimspiel zu gewinnen gegen Hannover und die anderen vielleicht nicht zu verlieren zumindest und dann, wie gesagt, die Hausaufgaben im Heimspiel macht, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Und ja,
Ich glaube, mein Hot-Take ist ja, dass die Mannschaften aufsteigen, die außerhalb dieser direkten Duelle am besten abschneiden.
Meinst du, werden viele Punkteteilungen da?
Ja, weil diejenigen, die außerhalb dieser Spitzenspiele ausrutschen, wenn man überlegt, Schalke spielt dann noch gegen Karlsruhe, Preußen Münster, Düsseldorf, Braunschweig, in Nürnberg, für die es dann um nichts mehr geht. Also auf dem Papier darfst du da ja eigentlich wenig liegen lassen. Das sind ja schon die 5 Siege, die du dann hast, theoretisch.
Schon, aber ne? In Runde hast du dich gegen Düsseldorf zum Beispiel auch sehr schwer getan. Ne?
Ja, das ist schon klar. Nur mein Hottag ist halt, du diejenigen, die außerhalb der Spitzenspiele am häufigsten ausrutschen, die werden es dann schwer haben.
Ja, und zu Wahrheit gehört ja auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, da wir aufzeichnen am Samstagmorgen, wissen wir ja auch noch nicht, was die Konkurrenz an diesem Wochenende noch macht. Vielleicht ist lassen sie ja schon...
Schalke Tabellenführer bleibt.
Das ist so. Ja. So, und damit sind wir quasi wieder da angelangt, wo wir angefangen haben. Nämlich der FC Schalke wird Deutscher Meister und wir holen den Pokal. Davon bin ich überzeugt, auch wenn das so natürlich nicht mehr geht. Danke Jungs für diesen Talk heute. Habt ihr noch was?
Du wolltest noch Werbung machen für unseren Termin unter
der Woche. So, okay, richtig. Wie angekündigt, werden wir am kommenden Dienstag eine Sonderfolge aufzeichnen. Wir haben Frank Baumann zu Gast. 180 von euch werden live dabei sein. Die Tickets waren rasend schnell ausverkauft. Aber für alle, die kein Ticket mehr bekommen haben, die Nachricht, ab Mittwochnachmittag, spätestens frühen Abend, werden wir die ganze Folge natürlich auch wie gewohnt auf YouTube und auf watz.de online stellen.
Wenn euch irgendwas besonders interessiert,
ja, habt ihr Fragen
in die an Frank Kommentare?
Kommen? Schreibt Andi, Robin, mir oder eben in die Kommentare.
Wir werden das in unsere Gesprächsplanung dann sicherlich aufnehmen.
Das machen wir. Ich wünsche euch eine gute Woche. Habt viel Spaß als Tabellenführer. Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.